Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Das vergangene Jahr hat der Immobilienbranche einen kräftigen Dämpfer versetzt. Nach der Pleite des Immobilienriesen Signa sind auch weitere Akteure in die Insolvenz geschlittert. Diese Entwicklung hat aber nicht nur Auswirkungen auf InvestorInnen und Unternehmen, sondern auch auf den Traum vieler Menschen vom eigenen Zuhause. Angesichts der nach wie vor hohen Preise und strikterer Kreditvergabekriterien ist dieser für viele in weite Ferne gerückt. Wie es mit den Immobilienpreisen weitergeht und ob Wohnen in Österreich bald unleistbar wird, darüber habe ich vergangene Woche auf der Buch Wien mit folgenden ExpertInnen diskutiert. Jurist und Autor Nikolaus Dimmel, Immobilienexpertin Karin Wagner von der Österreichischen Nationalbank und dem Leiter unseres Immobilienressorts Martin Putschögel. Viel Spaß bei der Folge. Ja, liebe Frau Wagner, zum Einstieg wende ich mich direkt an Sie. Und zwar, glaube ich, würde mich und unser Publikum bestimmt mal ein kurzer Überblick interessieren. Wie sieht es denn beim Wohnen in Österreich aus? Also wer wohnt häufiger zur Miete? Wer besitzt Eigentum? Wie können wir uns denn den Markt vorstellen?
In Österreich ist es so, dass wir sagen können, wenn wir den gesamten Immobilienmarkt anschauen, also den Wohnimmobilienmarkt, dann ist circa die Hälfte, 50% sind Mieter, also so circa, und 50% sind Eigentümer. Was in Österreich anders ist oder speziell ist als in anderen Ländern, von diesen 50%, von der Hälfte des Gesamtmarktes, von dem Mietmarkt, sind wiederum 2/3 sozial irgendwie gedeckelt mit Gesetz, also Gemeindewohnungen, Genossenschaftswohnungen. Ja? Und das ist in Ländern außerhalb Österreichs ganz anders. Dieses, wer wohnt als Mieter, als Eigentümer, ist zusätzlich in Österreich zwischen den Bundesländern sehr unterschiedlich. Wir haben hier in Wien einen ganz starken, also einen großen Mietmarkt. Das ist historisch bedingt. Auch diese Gemeindewohnungen, das ist in den 1930ern entstanden, also 1930er, 1920er. Wien, da war der Platz da, Wien war zerbombt. Man hatte den Platz und man hat dann den sozialen Wohnraum, Wohnbau in die Richtung gefördert, dass man gesagt hat, okay, einerseits bringt man Leute zur Arbeit, es ist ein wirtschaftlicher Effekt, man hat bei den Leuten einen Kopf über dem Dach, es entstehen keine Seuchen, auch damals wurde mitgedacht, dass man das Verkehrssystem dran bindet. Also bei uns in Österreich, und das ist wirklich speziell, sind Gemeindewohnungen auch an verschiedenen Orten, also Bezirken in Wien. Man hat kein soziales Stigma, wenn man ein Leben lang in Mietwohnung wohnt. Das ist das, was wir in Österreich speziell haben. Es sind derzeit bei der Lage, haben wir bei den Immobilienpreisen, war es circa bis letztes Jahr, die sind gestiegen, jetzt gehen sie zurück. Allerdings ist es auch da so, dass es in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich ist. In Tirol zum Beispiel sind die Preise, weil dort auch der Raum relativ begrenzt ist für Wohnbau, da gibt es mehr Hügeln und mehr Berge, daher sind dort die Preise höher gewesen. Die Rückgänge sind jetzt vor allem getrieben durch die gestiegenen Hypothekarzinsen. Das heißt, wir sind jetzt in einer Situation, erst gestiegene Immobilienpreise und jetzt gehen sie leicht zurück. Hat vor allem damit zu tun, dass die Hypothekarzinsen, also die Zinsen, die man bezahlen muss, wenn man einen Kredit für Immobilienkauf aufnimmt, die sind im Steigen.
Ja, danke für diesen Überblick. Die nächste Frage möchte ich gerne an Sie richten, Herr Dimmel. Wir haben schon gehört, das Thema Dach über dem Kopf ist ja auch der Titel von Ihrem Buch. Sie haben sich der Wohnungsfrage in der Dachregion, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, gewidmet. Jetzt würde mich interessieren, gibt es denn da große Unterschiede zwischen den Ländern?
Na, ich würde sagen, große nicht, aber deutlich erkennbar ist, dass Österreich einen größeren Eigentumsanteil hat, Deutschland und die Schweiz einen größeren Mietanteil haben. Ein wesentlicher Unterschied im Mietanteil ist, dass die Deutschen vor einigen Jahren die Gemeinnützigkeit komplett abgeschafft haben. Das ist in Österreich noch ein ganz zentraler Träger. Also die Zahl ist, 16,9% der Menschen, die zur Miete wohnen, tun das in Genossenschaftswohnungen in Österreich. Es gibt aber vor diesem Hintergrund noch andere gegenläufig interessante Entwicklungen. Beide Länder, Deutschland und Österreich, haben ein wesentlich stärkeres Marktordnungsrecht, also stärkere Instrumente, um einzugreifen. Das reicht von Vermietungszwängen bis hin zu direktem Eingriff in die Bodenordnung. Beide Länder, Zürich ist jetzt ein Beispiel dafür, haben Instrumentarien, wo sie zum Beispiel die Geschossflächenzahl und auch die Baufluchthöhen, also die Firsthöhen, im Grunde genommen politisch anpassen. Das ist in Österreich als gewissermaßen Instrumentarium so nicht bekannt und nicht angewendet. Also man kann sagen, es gibt mehr Mieter und es gibt auch bessere oder effektivere Instrumente. Aber, und jetzt kommt das große Aber im Nachhinein, wir haben jetzt 6,9% der Mieterinnen, die in Gemeindewohnungen, in öffentlichen Wohnraum leben. Es sind 8%, die haben nicht weder Miete noch Eigentum. Das sind Dienstwohnungen, Naturalwohnungen, Wohnungen ohne einen ausdrücklichen Rechtstitel. Kann auch ein Prekarium, eine Bittleihe sein. Und dann haben wir auf der anderen Seite 48% der Leute, die im Eigentum wohnen. Das ist die Situation jetzt. Und wenn man sich jetzt einmal anschaut, wie entwickelt sich die Wohnkostenlast vor diesem Hintergrund, muss man sagen, die Wohnkostenlast ist in Österreich im Vergleich zu Deutschland und der Schweiz geringer. Und zwar genau, weil wir einen großen Gemeindewohnungs- und gemeinnützigen Wohnungsanteil haben. Wenn man jetzt die Entwicklung betrachtet, kann man sagen, der Wohnungsbestand in Österreich steigt. Da steigt aus mehreren Gründen. Es gibt also kleinere Haushalte, eine höhere Scheidungsneigung, mehr Neolokalität. Das heißt, die Leute ziehen von ihren Eltern, vom Haushalt der Eltern weg und gehen woanders hin. Das erhöht den Anforderungs- oder den Nachfragedruck am Wohnungsmarkt. Diese gestiegene Zahl von Wohnungen ist aber nicht parallelisiert mit einer gleichbleibenden proportionalen Zunahme von gemeinnützigen und von Gemeindewohnungen. Das heißt, die Leute, die mit ihrer Nachfrage neu auf den Markt kommen, sehen sich vor eine Situation gestellt, wo es für sie immer weniger leistbaren Wohnraum für Österreich oder auf Österreich bezogen gibt. Ich hoffe, das ist ein bisschen ein Vergleich im Dach.
Vielleicht noch zu ergänzen, was der Kollege gesagt hat, die Wohnkosten sind zwar niedriger, aber wenn man sich das genauer anschaut, ist wieder bei den untersten, wenn man sich die Mieter anschaut versus den Eigentümern, ist beim untersten Viertel, also bei denen die einkommensschwächster sind, sind das über 50% des Einkommens. Und da ist nur die Miete dabei, da ist noch nichts, was man sonst dazu nimmt. Und das ist halt dann doch wieder recht heftig, auch wenn es international anders ausschaut.
Ja, lieber Martin, als Leiter des Immobilienressorts beschäftigst du dich ja auch immer mit den aktuellen Entwicklungen am Markt. Lange Zeit haben ja niedrige Zinsen und hohe Nachfrage diesen bestimmt und die Preise sind steil nach oben gegangen. Jetzt haben wir schon gehört, dreht es sich in eine andere Richtung. Wie ist es denn dazu gekommen und wie steht es denn um den Traum vom Eigenheim?
Ja, also der letzte Immobilienzyklus in Österreich hat eigentlich viel zu lange gedauert. Also seit 2004 sind die Immobilienpreise eigentlich nur nach oben gegangen, 18 Jahre lang. Und wenn wir uns zurückerinnern, also 2019, kurz vor Corona, hieß es schon, dass der Zyklus jetzt zu Ende geht und dass die Preise jetzt endlich wieder sich normalisieren oder vielleicht sogar sinken. Dann ist aber Corona gekommen. Alle Leute wollten irgendwie ins Grüne oder haben eine neue Wohnung gesucht mit einer Freifläche. Das hat die Preise nochmal extrem angeheizt und hat dann eigentlich gedauert bis letztlich 2022. Da sind dann die Zinsen dramatisch gestiegen und gleichzeitig wurde die KIMVO, die KIMVO-Verordnung eingeführt, die die Kreditvergaberegeln sehr streng gemacht hat. Einfamilienhäuser sind, um das noch zu vervollständigen, in dieser Zeit, also seit Corona ausgebrochen ist, glaube ich, in diesen 2-3 Jahren um ein Viertel teurer geworden.
Jetzt haben wir gehört, die Preise sinken, aber es gibt ja starke regionale Unterschiede. Frau Wagner, könnten Sie dazu auch noch einmal was sagen? Wie sieht denn da die Preisentwicklung aus, wenn wir jetzt auf eine Österreich-Karte schauen würden zum Beispiel?
Wenn wir auf eine Österreich-Karte schauen, insgesamt haben wir jetzt die jüngsten Ergebnisse für das dritte Quartal vom heurigen Jahr, ist ein Minus von -2% zum Vergleich zum Vorjahr. Man muss das so sagen, die Preise, das muss man so erklären, das ist das, wenn man jetzt eine Wohnung kauft. Das heißt nicht die -2%, dass alle Immobilien im ganzen Land, der Bestand, dass die jetzt zurückgehen, sondern die Preise, die für den Immobilienkauf gezahlt werden müssen. Und da ist es so, dass wir wieder in Wien einen stärkeren Rückgang haben. Da sind wir bei minus 3,5%. Und dann ist es so, dass im Westen, in Tirol, in Salzburg, in Vorarlberg, die Preise prinzipiell höher waren, ja, auch bis 2022. Und wenn man sich die Preise anschaut, die höherpreisigen Immobilien, da sind die Rückgänge weniger deutlich als bei den niedrigpreisigeren bzw. mittelpreisigen. Da gibt es große Unterschiede. Und natürlich, wir haben in 9 Bundesländern, das heißt, das ist regional, die Maßnahmen sind regional sehr unterschiedlich. Da kann man regulatorisch einiges machen.
Jetzt haben wir schon gesagt, es gibt strengere Kreditvergaberichtlinien und die Preise sind jetzt eben auch nicht in dem Ausmaß gefallen. Das heißt, ist der Traum vom Eigenheim wirklich geplatzt, Martin?
Der Traum ist aus meiner Sicht nicht geplatzt. Warum? Weil ich glaube, dass die Begriffe Eigentum und Eigenheim und Nachhaltigkeit auch da einen Hut zu bringen sind. Was ich vielleicht noch zu Frau Wagner anfügen darf, es gibt auch große Unterschiede in den Preisen bei gebrauchten und neu gebauten Eigentumswohnungen. Also bei gebrauchten Eigentumswohnungen sind die Preise in den letzten 1,5 Jahren ziemlich stark gesunken. Bei den Neubauwohnungen und neu gebauten Häusern war das nicht so, weil da hieß es, die Baukosten sind einfach zu hoch. Die Baukosten, die aus Materialkosten und Personalkosten bestehen, und die werden wahrscheinlich jetzt auch nicht sinken. Das heißt, gebrauchtes Eigentum wurde günstiger und leistbarer. Neugebautes Eigentum bleibt leider ziemlich teuer.
Neues Eigentum auch deswegen, weil es das Bauen noch nach wie vor recht teuer ist. Und das, was ich die minus 2%, da muss man natürlich sagen, wir haben eine relativ hohe Inflation. Also real gehen die auf jeden Fall zurück. Und diese Richtlinien, die kommen natürlich vor allem bei Neugebauten zum Tragen. Und daher sind auch die Neugebauten teurer als die Gebrauchten.
Lieber Herr Dimmel, Sie haben jetzt ein bisschen verhalten, den Kopf bewegt. Mich würde meine nächste Frage auch an Sie richten. Wir haben jetzt gehört, Neubauen ist teuer. Es ist auch nicht unbedingt so nachhaltig. Kann man jetzt mal vorsichtig ausdrücken, würden Sie sagen, diese Wohnform, das Einfamilienhaus, ist das ein Auslaufmodell?
Naja, Fakt ist, wir sind ein Europameister im Verhütteln, Zersiedeln und im Landverbrauch. Also man nennt das Flächenfraß. Wir haben jetzt eine Situation, wo wir absehbar in den nächsten Jahren wieder in die alte Risikozone kommen, wogegen 2/3 aller Gemeinden in ungefähr sogenannte Abgangsgemeinden werden. Das heißt, deren finanzieller Spielraum ist sehr gering. Und jetzt stellen Sie sich bitte vor, was das bedeutet, wenn eine Gemeinde konfrontiert ist. Wir reden ja nicht über die Bundeshauptstadt Wien. Nicht? Wir haben 2150 Gemeinden in Österreich. Und jetzt stellen Sie sich vor, was das bedeutet für eine Gemeinde, wenn sie in einem zersiedelten Gebiet die Kanalisation, den Strom im Winter, den Unimog fahren lassen muss, die Schneestangen ausstecken muss, die Infrastruktur aufrechterhalten muss. Also die Art und Weise der Besiedelung ist zugleich auch natürlich eine infrastrukturelle, es ist eine Kostenfrage für die Gemeinden, das ist mein Punkt. Der zweite Punkt ist, ich glaube, wir können uns nicht aus der Europäischen Union heraus beamen. Also de facto geht es ja so, dass, oder gilt es zu unterstreichen, wir haben den politischen Willen erklärterweise, die Zersiedelung zu stoppen. Daher wird in Zukunft die Frage sich stellen, wenn es um neuen Wohnraum geht, diesen Wohnraum intelligent zu platzieren. Dazu gibt es zum Beispiel eine ganze Menge von Tools, wie zum Beispiel Baumärkte oder Einkaufssupermärkte zu überbauen oder auch Tankstellen zu überbauen. Also das heißt, Flächen zu verdichten und nicht neue Flächen in Gebrauch zu nehmen. Das ist ein wesentlicher Punkt, um den es mal in der politischen Ausrichtung geht. Ich wollte noch nachtragen zu der Frage, warum wird das Bauen, Errichten von neuen Wohnungen, neuem Wohnraum teurer? Natürlich, ein Aspekt ist die Frage Baukosten und auch die Frage Globalisierung. Das hat man ja sehr schön gesehen bei den letzten beiden Containerkrisen, was das zum Beispiel bedeutet für die Preise von Fußböden, die sie innerhalb von wenigen Monaten fast verdreifacht haben. Dahinter steht aber noch was ganz anderes. In Österreich sind wir eine jener Verfassungsrechtsordnungen, die einen sehr ausgebreiteten Schutz des Liegenschaftseigentümers institutionalisiert hat. Das heißt, in Österreich tut man sich zum Beispiel mit Enteignung oder dem Zwang zur Verwertung von Liegenschaften rein rechtlich in der Rechtsordnung, auch unser Eigentumsbegriff deutet darauf hin, schwerer. Das ist der Hintergrund, vor dem wir verstehen müssen, dass es eine große Menge baureifer, aufgeschlossener, baubewilligter Flächen gibt. Im erwähnten Land Tirol sind das 3000 Hektar. Und diese 3000 Hektar werden nicht bebaut, weil die Liegenschaftseigentümer damit spekulieren. Zweiter Aspekt, wir haben Leerstandsquoten in den österreichischen größeren Gemeinden, die also größer als zentrale Orte, das ist 50.000 Einwohner mehr. Wir haben einen Leerstand dort von 4-8,5%. Das ist in Landeshauptstädten mitunter eine Summe von 7.000-8.000 Wohnungen, die leer stehen. Und das heißt, das ist natürlich schon bereits verbrauchte Fläche. Und auch hier würde ich mal sagen, ganz grundsätzlich, wenn man schon weiter auf der Eigentumsschiene bleibt, wäre die Frage, wie mobilisiert man diesen bestehenden Wohnraum zur effektiven Nutzung, bevor man neue Wohnungen errichtet? Nicht? Das ist der Punkt. Wir haben in einzelnen Marktsegmenten ein Überangebot an Wohnraum, das niemand kauft. Grund dafür ist relativ simpel. Sie sehen auf der einen Seite sogar gemeinnützige Wohnbauträger sagen, sie können auf den verfügbaren Liegenschaften keine sozial leistbaren Wohnungen mehr errichten, weil die Liegenschaften so teuer sind, dass man drauf keine Wohnungen für die untere Mittelschicht mehr errichten kann. Was haben einzelne Wohnbaugenossenschaften gemacht? Sie haben geswitcht und haben gesagt, jetzt bauen wir Luxuswohnungen für die obere Mittelschicht. Das erklärt auch, warum gewissermaßen das Portfolio dieser Gemeinnützigen schrumpft. Die Liegenschaftsfrage, die Bodenfrage ist also eine zentrale Frage und die wird auch beantworten, wie man überhaupt in der Zukunft bauen kann. Aber wenn wir die Liegenschaftsfrage nicht lösen, ist diese Schiene, dass das Bauen und das Neuerrichten von Eigentum immer teurer wird, unausweichlich. Also auf dieser Schiene sind wir gegenwärtig. Ohne politisches Eingreifen wird nichts funktionieren.
Darüber werden wir nachher nochmal sehr genau zu sprechen kommen. Lieber Martin, auch die Mietkosten sind ja durch die Teuerung stark in die Höhe geschossen und das betrifft, wie wir eingangs gehört haben, ja sehr viele ÖsterreicherInnen. Du hast mal gesagt, Österreich ist ja ein Land der MieterInnen, das heißt, es ist nicht ein so großer Eigentumsanteil wie vergleichsweise in anderen Ländern. Immer wieder wird eben die Forderung nach leistbarem Wohnen laut. Ich habe mich da gefragt, was kann man sich darunter eigentlich vorstellen? Wie würdest du leistbares Wohnen definieren?
Also grundsätzlich gilt es als leistbar, wenn ein Haushalt nicht mehr als 30% des Nettoeinkommens fürs Wohnen ausgeben muss. Dazu ist aber noch etwas zu sagen, das ist in Österreich im Schnitt wird das unterboten. Wir liegen bei 21, glaube ich, haben Sie gesagt, 21%. Dazu ist aber noch zu sagen, auch zu dem, was die Frau Wagner vorher gesagt hat noch, dass da die Schere zwischen Miete und Eigentum immer weiter aufgeht. Es wird oft von einer politischen Seite recht gerne verlautbart, dass dieser Wohnkostenanteil von 21% am Einkommen schon sehr lange Zeit auf dem gleichen Niveau liegt, nämlich bei diesen 21%. Aber wenn man sich das genauer anschaut, also die Statistik Austria hat da erst heuer in ihrem Wohnenbericht ein interessantes Detail gebracht, nämlich dass eben Mieter immer mehr ausgeben von ihrem Einkommen und beim Eigentum wird das, was man fürs Wohnen zahlt, sogar leicht günstiger. Also die Schere geht immer weiter auf.
Ja, lieber Herr Dimmel, mit Ihnen würde ich gerne so einen Blick über die Landesgrenzen hinaus werfen. Sie haben mir gesagt, im Vergleich zu Deutschland und der Schweiz wird ja dort sogar noch mehr gemietet. Machen die etwas besser als wir?
Na, in Deutschland gibt es eine Sozialstaatsklausel. Im Grundgesetz plus erklärterweise ist das Privateigentum sozialpflichtig. Das bedeutet, dass es dort einfachere Rahmensetzungen und Rahmenrichtlinien, könnte man sagen, gibt, um Boden zu mobilisieren. Die Schweizer haben ein politisches System, in dem auf drei Ebenen, also Zentralstaat, Kanton und Gemeinde, regulative Instrumente angesetzt sind. Das heißt, haben die Gemeinden selber großes Pouvoir, das sie in Österreich gar nicht haben. Bei uns kommt die Raumordnung, die Flächenwidmung, das Bauordnungsrecht und so weiter. Das kommt entweder vom Land und das Mietrecht und das Wohnungseigentums und das Wohnbaugenossenschaftsrecht kommt vom Bund. Das heißt, die haben stärker regulative Kompetenzen auf der Gemeindeebene. Das hat auch damit zu tun, dass in der Schweiz auf allen drei Ebenen Steuern eingehoben werden und die Gemeinden sagen, mit den Gemeindesteuern steuern wir den Wohnungsmarkt. Das ist in Österreich in dieser Form nicht möglich, weil ja zwischen Bund und Ländern ein Finanzausgleich existiert und die Länder ihrerseits mit den Gemeinden gewissermaßen bilateral über den abgestuften Bevölkerungsschlüssel und die Kaufkraftparität dann Gelder nach unten fließen. Also es ist eine andere Spielanordnung, die die Gemeinden dort gewissermaßen potenter oder mächtiger macht in diesem Feld.
Wir haben jetzt schon gehört, Wohnraum dient eben auch als Anlageobjekt. Sie haben schon den Leerstand angesprochen. Lieber Martin, was würdest du sagen, sind denn so die größten Herausforderungen in dem Zusammenhang in Österreich oder wie könnte man denen auch begegnen?
Also zu den Gemeinden möchte ich gerne noch was anfügen, nämlich dass die Gemeinden in Österreich ja eigentlich eh ziemlich viel Geld einnehmen aus Kommunalsteuern zum Beispiel, dass dieses Geld müssen sie dann halt einfach hernehmen, um in die Bodenpolitik zu investieren. Aber das passiert nicht, weil das Geld halt im Budget verschwindet. Ja, Leerstand wurde schon angesprochen, das ist ein großes Thema in Österreich. Jede siebte Wohnung steht angeblich leer in ganz Österreich. Ja, und die Erhebung vom Leerstand ist halt ziemlich schwierig. Da haben schon viele Wohnbauforscher und auch Länder versucht, wie man da herangeht an dieses Thema. In Innsbruck geht man so vor, dass man das Melderegister mit dem Gebäude- und Wohnungsregister matcht. Das geht aber auch nicht so hundertprozentig. Da muss man dann trotzdem noch einen Trupp aufstellen, der an jede Tür klopft und quasi schaut, ob hier jemand wohnt oder nicht. In Vorarlberg hat man versucht, mit dem Stromverbrauch zu messen, ob eine Einheit leer steht. Da gibt es dann immer wieder zum Beispiel datenschutzrechtliche Bedenken bei sowas. Also es ist unglaublich schwierig, das Thema.
Das Thema, glaube ich, könnte man lösen, indem man mehrere Datenquellen sozusagen heranzieht, eben Stromverbräuche. Es gibt mit dem Melderegister, das ist einfach eine politische Frage und ob der politische Wille da ist, den Leerstand zu erheben.
Sie haben jetzt genickt, Herr Dimmel, würden Sie sagen, der politische Wille ist aber nicht gegeben oder nicht ausreichend?
Ja, das ist eine Fangfrage. Also ich denke, es liegt auf der Hand, dass es eine enorme negative Umwegrentabilität aufweist, im Wohnungsmarkt nichts zu tun. Wir haben die Situation, dass wir jetzt in Österreich 22.000 Obdachlose haben, knapp 160.000 Wohnungslose. Wenn Sie sich vorstellen, die Verteilung der Wohnkosten über Last, das ist nach OECD und Europäischer Kommission sind das 40% des Haushaltsnettoeinkommens. Wenn ich die überschreite, bin ich in der Überlastsituation. Der Durchschnitt der Haushalte oder im Durchschnitt der Haushalte sind 10% von dieser Überlast betroffen. Bei den Armutsgefährdeten, also bei knapp 1,75 Millionen Menschen in Österreich, ist das aber der vierfache Wert. Nicht? Im Schnitt. Was bedeutet, dass natürlich dann die Frage sich stellt, wie gehen wir mit diesen Wohnkosten um? Dann muss ein Wohnschirm finanziert werden, dann muss aus der Sozialhilfe, müssen dann Wohnkosten übernommen werden. Es gibt Wohnbeihilfen und es gibt auch entsprechende Unterstützungsleistungen ausgewählter Gemeinden. Das heißt, diese Wohnungsfrage ist nicht umsonst. Die kostet was. Und wenn ich dann auf der sekundären Ebene noch frage, schauen Sie mal, wie zum Beispiel Schulversagen von Kindern mit unzureichendem Wohnraum zusammenhängt, dann haben wir enorme sekundäre Folgekosten noch zu gewärtigen. Also mit der Wohnungsfrage verbunden ist ein ganzer Rattenschwanz von Problemen, die man gewissermaßen dranhängen kann. Und darum ist es notwendig, und da bin ich bei den Daten, wir wissen tatsächlich sehr wenig. Wir wissen zu wenig, um tatsächlich so etwas wie ein abgestimmtes Set politischer Maßnahmen, aber da wollten wir noch drüber sprechen, welche das sind, das zu implementieren. Aber ich halte nochmal fest, ganz grundsätzlich, die Idee sollte sein, zu fragen, wenn wir einen Markt im Grunde genommen als Markt verfassen und diesen Markt ungeregelt lassen, dann kommt genau das raus, was wir jetzt sehen, nämlich dass große Teile der unteren Deziles, also der unteren Segmente der Gesellschaft in Wohnungsnot oder Wohnungsunsicherheit, Prekarität sitzen. Das sehen Sie bei den befristeten Verträgen. Befristete Verträge sind im Schnitt über 50% teurer als unbefristete. Also das ist ein zweiter Punkt als Beispiel. Intervention in den Markt spart Kosten, die hinten raus passieren.
Jetzt wollen wir auch auf das politische eben zu sprechen kommen. Herr Dimmel, Sie haben schon gesagt, Sie sehen da die Politik gefordert, stärker einzugreifen. Würden Sie da zustimmen, Frau Wagner?
Ich glaube schon, dass die Politik da gefragt ist. Es gibt recht einige Schrauben, wo man drehen könnte, 1% der Lohn- und Gehaltssumme, also jeder, der hier arbeitet, und 1% dieser Summe geht automatisch in die Wohnbauförderung. Die Wohnbauförderung ist für leistbares Wohnen ein zentrales Thema. 2008 ist die Zweckbindung der Wohnbauförderung aufgehoben worden. Das heißt, diese Mittel werden jetzt für ganz Verschiedenes verwendet, was auch nicht unbedingt mit dem Wohnbau selber zu tun hat. Das ist eine politische Entscheidung, wie man damit umgeht. Es gibt mehrere Stellschrauben. Wir haben im Mietbereich derzeit das Problem, dass es eigentlich fast keine unbefristete Miete mehr gibt. Es wird fast alles befristet vermietet. Das ist eine regulatorische Frage, ob da eingegriffen wird, wie man damit umgeht. Und es ist so, dass gerade der Wohnbereich vom Bund her, da ist sehr viel in der einzelnen Gesetzgebung des Bundeslandes. Wie weit da die Abstimmung ist, man kann unterstellen, das Bundesland weiß am ehesten, was in dem Bundesland notwendig ist. Umgekehrt haben wir Bauordnungen, haben wir verschiedene Raumordnungen, alles mal neun. Das macht es nicht einfacher. Auch das eine politische Sache, die das Ganze insgesamt teurer macht.
Martin, was würdest du sagen, wenn man jetzt politische Maßnahmen ergreifen wollte, was wären denn da die drängendsten?
Also zumindest von den Raumordnungsgesetzen haben wir nur 8, weil Wien kein eigenes hat, das ist in der Bauordnung drinnen. Aber natürlich gibt es von dem Ganzen viel zu viel. Das ist auch für mich als Journalist immer wieder schwierig, alles zu durchschauen, wenn Raumordnungsnovelle Kärnten oder Steiermark kommen alle paar Jahre vor. Natürlich, eine einheitliche Bauordnung wird schon lange gefordert. Seit ich Immobilienjournalist bin, höre ich das. Bei den Raumordnungen gab es, glaube ich, in den 70er Jahren schon einen Anlauf für ein Bundesraumordnungsgesetz. Daraus ist auch nichts geworden. Und wie die Politik jetzt weiter vorgeht, wird sehr spannend, vor allem in den nächsten Wochen, wo die neue Regierung ausverhandelt wird. Meine Empfehlung ist an die Politik wäre, dass man das Thema so genau wie möglich gleich einmal in das Koalitionspapier hineinschreibt, weil die letzten beiden Regierungen haben da ziemlich viel Spielraum gelassen, haben gesagt, wir schreiben jetzt mal ein bisschen das Nötigste rein und wir machen dann eine große Enquete, parlamentarische Enquete mit ganz vielen Veranstaltungen, wo alle Stakeholder gehört werden können. Und dann in einem jahrelangen Prozess zurren wir das neue Wohnrecht oder das neue Mietrecht zu. Das ist jetzt zweimal nicht passiert. Beim ersten Mal ist die Regierung vorher gestürzt. Beim zweiten Mal ist mutmaßlich auch Corona dazugekommen und ein paar Untersuchungsausschüsse wahrscheinlich auch. Was die Politik machen könnte, also aus meiner Sicht muss man was tun gegen die gerade sehr stark steigenden Mieten. Es wird viel zu wenig gebaut, vor allem in den Ballungsräumen, vor allem in Wien. Das merkt man an den stark steigenden Neubaumieten. Die sind in sehr vielen Projekten mittlerweile bei über 20 Euro netto. Das geht schon bis 24, 25 Euro netto. Das gab es bis vor wenigen Jahren nur im Luxussegment in Wien. Was man natürlich auch tun könnte, ein strengeres Mietrecht, wo man solche Übergewinne, man muss es fast schon sagen, dass es Übergewinne sind, weil jetzt zu wenig gebaut wird. Die Mieten können angezogen werden. Es gibt ja keine Mietendeckel im frei finanzierten Neubau. Und diese Übergewinne, ich nenne es wirklich so, ja, die könnte man natürlich abschöpfen. Was man auch machen könnte, das wäre auch, was vermutlich in den Regierungsverhandlungen mehrheitsfähig wäre, weil es gibt zwei Parteien, die sehr stark auf das leistbare Eigentum setzen, die ÖVP und die NEOS. Die SPÖ setzt sehr stark auf leistbare Miete. Das heißt, man könnte sich das anschauen, wie das zum Beispiel ist mit dem geförderten Wohneigentum. Man könnte die Kaufoption ausweiten im geförderten Segment. Man könnte generell schauen, dass leistbares Eigentum gebaut wird. Da sind wir jetzt auch bei der Bodenpolitik. Das müsste dann natürlich im verdichteten Bau passieren. Das heißt, Doppelhäuser oder Reihenhäuser. Das ist die flächensparendste Variante des Einfamilienhauses. Also darauf müsste man auf jeden Fall setzen. Und generell muss man schauen, dass Spekulation mit Grund und Boden eingedämmt wird. Da gab es im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz in den letzten Jahren, wurde da immer wieder die Stellschraube angezogen, immer wieder ein bisschen mehr. Da könnte man sicher noch was machen.
Lieber Herr Timmer, haben Sie den Eindruck, dass das gerade ein politisches Ziel ist oder welche politischen Ziele sehen Sie verfolgt in nächster Zeit am Wohnungsmarkt?
Also ich würde jetzt gerne anschließen, weil ich denke mir, jetzt haben wir dieses große Tor aufgemacht, was kann getan werden. Ich glaube, dass es tatsächlich wenig Sachzwang gibt, sondern dass es eine politische Entscheidung ist. Und ich wollte eine Anekdote an den Anfang meiner Ausführung stellen. In den 1920er Jahren im Roten Wien war politischer Konsensus, dass die Wohnkosten nicht mehr als 8% des Haushaltseinkommens ausmachen dürfen. Heute reden wir von 30. Ja? Also offensichtlich gab es schon einmal andere, bessere Zeiten. Wenn man die Frage stellt, wie dämpfen wir die Mietkosten, dann ist eins ganz auf der Hand liegend und sehr schnell zu tun, nämlich die Mieten vom Verbraucherpreisindex zu entkoppeln. Da gibt es keinerlei Zwang dazu, also es gibt keine Bestimmung, die uns dazu zwingt. Sie können ganz genauso gut sagen, Sie hängen die Entwicklung der Mieten an zum Beispiel den durchschnittlichen Kollektivvertragsentwicklungsgang. Ja, also Sie koppeln die Miete an den KV. Sie können einen Durchschnitt der Kollektivverträge rechnen oder einen. Sie können dann ganz genauso wie die Spanier oder die Portugiesen sagen, wir deckeln das im Wesentlichen mit dem Inflationsziel der Europäischen Union, nämlich 2%. Ist auch passiert. Zweiter Punkt ist Entfristung. Es ist nirgendwo festgeschrieben, dass es überhaupt sowas geben darf und muss wie befristete Verträge. Man kann auch sagen, dass man alle Verträge entfristet und nur ganz bestimmte Beendigungsregeln hierzu einfügt. Ein dritter Aspekt, der sehr schnell geht, ist die Frage, das Mietrecht kennt jetzt 1,3 Millionen Mietzinsbildungsmöglichkeiten. Das hat zu tun mit Zuschlägen und mit Abschlägen. Wenn man jetzt die Frage stellt, woher kommen diese Zuschläge, sind die Vermieter sehr kreativ. Es ist eine bereits länger währende Diskussion, diese Zu- und Abschläge schlicht und ergreifend einzudampfen auf ein halbes Dutzend oder ein Dutzend. Ist auch möglich. Das ist ein Federstrich des Gesetzgebers. Nächster Punkt ist Energiepreisregulierung. Auch das trägt wesentlich zur Leistbarkeit bei. Wenn man sich heute die Frage stellt, welche Profite die Landesenergieerzeuger einfahren, sind das mehrere Milliarden Euro im Jahr. Was geschieht mit diesen Profiten? Sie wandern ins Landesbudget und werden dort nach Gutdünken der Politik überwiegend in Form von Beihilfen oder von Subventionen und Förderungen vergeben. Niemand hat der Politik verboten, diese Gewinne von öffentlich geeigneten Einrichtungen, Unternehmen, die der Daseinsvorsorge dienen, diese Gewinne den Nutzerinnen, den Zahlerinnen der Energie wieder zurückzugeben. Das hat niemand verboten. Es ist eine politische Entscheidung, das zu tun oder nicht zu tun. Und vielleicht noch zum Drüberschreien ein paar Kleinigkeiten noch. Wir haben 11,5% Nebenwohnsitze in Österreich. Davon sind angeblich ein Viertel beruflich bedingt und drei Viertel sind halt gewissermaßen Leisure, also for fun, Freizeitveranstaltungen. Natürlich ist es dem Gesetzgeber offen, diese Nebenwohnsitze, wie das in Italien passiert, massiv zu verteuern. Die Italiener machen das vor. Ne? Der erste Wohnsitz kostet ein Drittel von dem, was der zweite kostet. Das ist möglich und das ist auch gemeinschaftsrechtlich in der GRC, also in der Grundrechtecharta der Europäischen Union und der österreichischen Verfassung jederzeit zumutbar. Vielleicht noch zwei kurze Anmerkungen am Rand. Wir sind eines der Länder in Europa, die Airbnb nicht regeln. Sinnvoll und machbar wäre, das Airbnb-Geschäft im Grunde genommen zu systemisieren, Finanzamt anmeldungspflichtig zu gestalten, von vornherein entsprechend zu besteuern und überhaupt die Zulassung von Airbnb zu drosseln. Das machen die Spanier. Also das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten hier, marktregulativ einzugreifen. Vielleicht letzter Aspekt noch. Wir haben seit 1974 ein Bodenbeschaffungsrecht. Dieses Bodenbeschaffungsrecht wird aus ideologischen Gründen nicht angewendet. Der Salzburger Landtag zum Beispiel hat gesagt, er wendet es deshalb nicht an, weil das kollidiert mit der Vorstellung der ÖVP, das Eigentum, das Privateigentum zu schützen. Also das ist aber kein Zwang, sondern das ist geltendes Recht, das nicht angewendet wird aus einem politisch-ideologischen Grund. Es gibt also gewissermaßen ein breites Feld an Anknüpfungspunkten, um zur Lösung der Wohnungsfrage beizutragen.
Eine Ergänzung, warum es so wichtig wäre, diese Koppelung der Mietkosten an den Verbraucherpreisindex zu überdenken, ist deswegen, weil wir hatten jetzt das Problem, das ist der Hintergrund, warum die Mieten auch so gestiegen sind, dass wenn die Inflation, die Verbrauchskosten raufgehen, ja, steigen, das wird erhöht, dann fließt das wieder in den Verbraucherpreisindex rein, der steigt, dann geht das wieder zurück zu erhöhten Mietkosten, die gefordert werden dürfen. Und damit ist das eine Treppe quasi und es geht dann zickzack, sodass alles dann erhöht wird. Und daher ist zu überdenken, ob man das wirklich an den Verbraucherpreis, wo die Mietentwicklung reinfließt, koppelt.
In Deutschland ist ja die Indexmiete sowieso eher noch die Ausnahme. Was ich noch zum Herrn Immel sagen wollte, man könnte natürlich auch, wenn man schon Eigentum fördern will, was die neue Regierung wahrscheinlich machen wird oder machen will, könnte man sich das anschauen, was man eigentlich, ich glaube, Anfang dieses Jahres schon verhandelt hat zwischen ÖVP und Grünen, nämlich die Änderung der Grunderwerbsteuer. Es gibt Länder wie zum Beispiel die Niederlande, da zahlt man, wenn man eine Anlegerwohnung kauft, eine Grunderwerbsteuer von, ich glaube, 8%. In Österreich zahlt man da trotzdem nur die üblichen 3,6, glaube ich. Und das könnte man sich natürlich auch anschauen. Also weniger Grunderwerbsteuer für Selbstnutzer und eine wesentlich höhere Grunderwerbsteuer für Anleger.
Ja, wir haben jetzt schon gehört, es gibt einige Stellschrauben. Herr Dimmel, Sie sehen die nicht genug angezogen, entnehme ich Ihren Aussagen.
Na, ich denke, es gibt großen Handlungsspielraum. Und wir sollten ja keine Empfehlungen aussprechen, weil das müssen gewählte Volksvertreter entscheiden. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, wenn man schon ununterbrochen die Keule oder Feder oder den Taschenrechner schwingt, um jetzt über 410 Milliarden Budgetdefizit zu sprechen und nachzudenken, ist es eine kluge Entscheidung, darüber nachzudenken, was kostet uns das Nichthandeln? im Feld der Wohnungspolitik. Didier Fourage hat vor vielen Jahren eine wirklich treffliche Monographie mit dem Titel The Cost of Non-Social Policy geschrieben. Also was kostet es, wenn wir nichts tun in diesem Feld? Und die sind eindeutig höher als die Kosten des Handelns. Und ich denke, dass es an der Zeit ist, dass man gewissermaßen ganzheitlich, systematisch an mehreren Stellschrauben gleichzeitig dieses Problem in den Griff kriegt. Und noch einmal unterstrichen, es sind auch richtig gesagt sehr viele Akteure, die sehr partikulare Interessen haben. Die Bauwirtschaft will Geschäft machen, die Liegenschaftseigentümer wollen erfolgreich spekulieren und so weiter. Aber natürlich geht es in der Politik nicht darum, eine Gruppe als gewissermaßen den einzelnen Orientierungs- oder Leuchtturmpunkt zu definieren und zu sagen, wir orientieren uns also gewissermaßen an der Wahrung der Eigentümerinteressen von Liegenschaften, sondern in Wirklichkeit geht es darum, in der Daseinsvorsorge die Wohnbedürfnisse zu bedecken. Weil eins sollte man am Schluss, glaube ich, nicht vergessen. Wohnen muss jeder, nicht? Und Wohnen ist zweifellos, obwohl die Österreicher aus der Europäischen Sozialcharta 2 1996 hinaus optiert haben. Also wir haben uns gewissermaßen verabschiedet als Republik Österreich. Der Rest hat aber hineinvotiert in die Artikel 30 und 31 und dort gibt es ein Recht auf Wohnen, das in der Judikatur als Recht auf leistbares Wohnen beschrieben ist. Also es wäre ein Federstrich, wenn Österreich dieser Europäischen Sozialcharta 2 beitritt und sagt, wir ratifizieren diese Rechte. Damit hat man auch einen veränderten politischen Rahmen geschaffen. Auch hier eine politische Entscheidung.
Sie haben jetzt schon angesprochen, diesen Rechtsanspruch auf Wohnraum, also quasi so ein Grundrecht auf Wohnen. Frau Wagner, was halten Sie von so einem Vorschlag?
Ich bin die ganz schlechte Person, sozusagen die Politik Maßnahmen zu empfehlen. Das macht unser Institut nicht. Allerdings, was schon zu überlegen ist, weil sehr wohl der Wohnraum, der Wohnbau, der Sektor Wohnen für Krisen, für diverse Krisen, die 2008er Finanz- und Wirtschaftskrise ist aus dem amerikanischen Immobilienmarkt entstanden. Da hatten die Finanzakteure direkt im Immobilienmarkt eine Krise erzeugt. Das heißt, man muss die Bedeutung des Wohnmarktes als solches erkennen, auch wirtschaftspolitisch Handlungen zu setzen. Und regulatorisch kann man recht viel bewirken. Es wurde Niederlande erwähnt. Da ist es so, dass man sich die Hypothekarzinsen, also das, was man als Zinsen zahlt für einen Wohnungskauf, steuerlich bei der Steuererklärung in Anschlag bringen kann. Es hat Dänemark mit den Kreditlaufzeiten eingegriffen und hat gesagt, das kann man begrenzen, damit wird das Finanzieren leichter. Also es gibt durchaus internationale Beispiele, damit man diesen zentralen Bereich für die Finanzwelt und für das Weiterkommen in der Wirtschaft, da muss man was tun.
Genau, jetzt habe ich noch als letzten Frageblock habe ich mich umgehört in der Standard-Community und habe da nachgefragt, was sind gerade die drängendsten Fragen zum Wohnen unter unseren Userinnen? Und da ist eine sehr klassische Frage immer wieder gefallen, ist es besser momentan zu kaufen oder zu mieten, Martin? Was würdest du raten?
Also nachdem jetzt, wie ich schon gesagt habe, die Preise für gebrauchtes Eigentum in den letzten Quartalen nach unten gegangen sind, würde ich jetzt fast, und wie auch schon gesagt, die Mieten gerade so stark steigen, würde ich jetzt fast dazu raten, sich um eine gebrauchte Eigentumswohnung umzuschauen.
Ich würde ergänzen, es ist wichtig, dass in Österreich und zwar in jedem Bundesland beide Möglichkeiten da sein sollen. Sprich, man soll einen leistbaren Mietmarkt zur Verfügung stellen und einen Eigentumsmarkt. Das ist für die jungen Leute. Wir haben den Vorteil, dass hier in Österreich es kein soziales Stigma ist, wenn man ein Leben lang in Mietwohnung wohnt. Und das sollten wir schon schauen, dass gerade für die Jungen in jedem Bundesland sowohl als auch, nämlich Miete und Eigentum, möglich sein soll.
Ja, meine nächste Frage würde ich auch gleich an Sie richten, und zwar die Kreditvergaberichtlinien beschäftigen natürlich alle, die wirklich vom Eigentum, vom Eigenheim träumen. Würden Sie sagen, werden die in nächster Zeit wieder gelockert? Mit was kann man da rechnen? In welche Richtung geht das?
Also die Kreditvergaberichtlinien sind derzeit so, dass man bei einem Immobilienkauf 20% Eigenkapital braucht. Das heißt, von der Kaufsumme, die 20% muss man gleich beim Kreditabschluss sozusagen haben. Das ist eine befristete Verordnung und die wird demnächst entschieden, ob das weitergeführt wird oder nicht.
Also die Immobilienwirtschaft rechnet ja damit, dass sie weitergeführt wird. Aus meiner Sicht wäre sie nicht mehr notwendig, weil ich glaube, dass das mit den Zinsen jetzt sich schon so weit selbst geregelt hat, dass man auf die KIMVO schon verzichten kann nächstes Jahr. Aber sie hatte natürlich den positiven Effekt, dass jetzt die Preise ein bisschen runtergegangen sind.
Ich denke, die Frage ist, jemand hat gedacht, soll ich lästern, aber ich spare mir das. Man mag aber sagen, das ist eine sehr schiefe Frage. Nicht, soll ich mieten oder soll ich kaufen? In Österreich ist es so, dass die untere Hälfte der Gesellschaft 2,3% des Gesamtvermögens hat. 1% hat 39% von allem, 5% haben 55% von allem und 10% haben mehr als 2/3 von allem. Das betrifft auch das Geldvermögen. Es ist also eine etwas eigenartige Frage, den Leuten in der unteren Hälfte der Gesellschaft gewissermaßen die Denksportaufgabe mitzugeben, willst du lieber mieten oder willst du kaufen? Weil die Frage stellt sich, wovon denn? Also ist das im Grunde genommen so eine, das ist eine Frage an die obere Hälfte der Gesellschaft. Das sei nochmal vorweg festgehalten. Ich denke, dass diese Frage der Vertretbarkeit von Eigentum eigentlich in Norwegen sehr schön vor Augen geführt wird. Norwegen ist ein Land mit einer sehr hohen Eigentümerinnenquote, wo aber öffentliche Banken die Finanzierung dieses Eigentums steuern. Und das heißt, da sind gewissermaßen keine entsprechenden, natürlich die Norweger haben Erdölquellen und entsprechend Staatsfonds, das wissen wir alles. Nur die Finanzierungsbedingungen der Bildung von Privateigentum sind dort öffentlich reguliert und gesteuert. Und es gibt auch entsprechende Kreditkostenzuschüsse. Das heißt also, die Eigentumsbildung ist dort tatsächlich auf ein leistbares Level einnivelliert worden. Wenn man diesen Weg beschreitet, würde das aber auch bedeuten, man braucht gewissermaßen eine andere Überlegung, wie man Eigentum überhaupt finanziert. Ich bleibe dann zum Schluss nochmal auf dem Punkt stehen, wenn ich mir überlege, schaffe ich neues Wohnungseigentum oder Hauseigentum, indem ich die grüne Wiese zubetoniere, dann ist es, glaube ich, so, dass wir weitaus mehr Ressourcen der Verdichtung haben, als wir es notwendig haben, jetzt Neugründe zu erschließen und dort Häuser hinzubauen oder Wohnungen hinzubauen. Ich halte auch noch ein letztes für ein Argument. Mieten haben anders als Privateigentum die Dynamik, dass sie auch beendet werden können. Wir waren bei der Befristung. Daher ist im Mietsegment potenziell ein höherer Anreiz drinnen, das Objekt, das ich miete, meinen unmittelbaren Bedarfen anzugleichen. Ich gebe Ihnen das vielleicht an einem Beispiel. Im Waldviertel, da komme ich nicht her, aber ich habe lange dort geforscht, gibt es einen Begriff, den ersten Stock abmelden. Der erste Stock abmelden heißt, dass im Grunde genommen die Kinder draußen sind, der Mann ist verstorben, die Frau lässt den Stiegenaufgang zum ersten Stock zumauern, weil sie sagt, den ersten Stock kann man nicht mehr beheizen und kann man auch nicht mehr nutzen. Also meint, der erste Stock wird abgemeldet. Das ist ein Sinnbild für eine Verzerrung der Nutzung. Privateigentum tendiert dazu, gewissermaßen genutzt zu werden, auch dann, wenn nicht mehr 7 oder 5 Leute im Haushalt sind, sondern nur 1 oder 2. Während wir im Mietensegment gewissermaßen bedarfsorientierter die Wohnversorgungsbedarfe erkennen und bedecken können. Das ist eine Art Hiatus, das ist eine Problemstellung im Privateigentum, das gewissermaßen notwendigerweise damit verbunden ist. Und wenn überhaupt neu gebaut, noch einmal unterstrichen, denke ich, es gibt jede Menge Möglichkeiten zu verdichten und man braucht nicht Neues, also neue Flächen zu verwerten.
Wir haben vorher schon gehört, es wird weniger gebaut, aber es ist der Bedarf an Wohnraum ja immer noch da. Eine Frage, die sich da jemand in der Community gestellt hat, war, was sind denn innovative Lösungen für dieses Problem, Martin?
Also da gäbe es eine ganz innovative Idee, die es eigentlich schon mal fast zum Durchbruch geschafft hat, dann aber politisch wieder abgemurkst wurde, nämlich die Wohnbauinvestitionsbank. Das war eine Bank, die wurde unter der Regierung Faymann damals aufgestellt. Man hat sich da 2 Jahre lang darum gekümmert, dass man alle Genehmigungen aus Brüssel bekommt. Die Bank sollte günstige Darlehen von der Europäischen Investitionsbank abholen und an österreichische Bauträger weiterleiten. Das wurde dann quasi, man hat 3 Jahre gebraucht, bis die Bank dann wirklich operativ tätig werden konnte. Und kurz nachdem das der Fall war, kam dann eine neue Regierung und das Finanzministerium hat gesagt, wir geben die nötigen Bundeshaftungen nicht her. Und dann war das Thema wieder erledigt. Damals waren die Zinsen noch sehr günstig. Damals hätte man sie vielleicht sogar gar nicht gebraucht. Aber jetzt, wo die Zinsen wieder so hoch sind oder viel höher als vorher, wäre das wieder eine gute Idee.
Ja, wir waren da involviert. Insofern, das ist nicht Brüssel und nicht Europa daran schuld, dass da nichts draus geworden ist, sondern das haben wir schon in Österreich selber nicht zu Wege gebracht, sagen wir mal so.
Und dann hat noch jemand gefragt, kann leistbarer Wohnraum überhaupt funktionieren, solange dieser als Wertanlage dient? Herr Dimmel, wollen Sie dazu gleich etwas sagen?
Ja, also ich denke, die Eigentumspreise, die Wohnungspreise, die Grundstückspreise zeigen, wir haben einen Kamineffekt. Stellen Sie sich den Markt, der Boden ist knapp, so vor, dass mehr oder weniger Liegenschaftseigentümer ja sowas wie einen Versteigerungswettbewerb, also das heißt, sie veräußern die Liegenschaft dem jeweils Bestbietenden. Und was wir da sehen ist, und das ist inzwischen gewissermaßen eine ständig wiederholte Erfahrung, das ist, dass Errichter, die im Grunde genommen für die obersten beiden die Ziele Eigentumswohnungen oder Häuser errichten, dass die bereit sind, im Wesentlichen jeden Preis zu zahlen. Das führt dann dazu, dass ich komme aus der Stadt Salzburg, wir haben Bodenpreise in den ausgewählten Vierteln wie Gneis oder Morzg oder Eigen, wo sie 2.100 bis 2.600, 2.700 Euro pro Quadratmeter zahlen. Ein Immobilienentwickler, der sagt, ich bediene die Hamburger Multimillionäre und solche Wohnungen gibt es in Salzburg, um im Beispiel zu bleiben. Wir haben Wohnraum mit 23.000 Euro pro Quadratmeter, der verkauft wird. Das hat natürlich zur Folge, dass im Grunde genommen diese hochpreisigen Entwickler die Grund und Böden zusammenkaufen und dann die potente Klientel weiterverkaufen, die ihrerseits diese Wohnungen ja gar nicht brauchen oder diese Häuser nicht brauchen, sondern als Betongold nutzen oder weil sie in irgendwelche Festspiele gehen. Und das ist das Kernproblem dabei. Das heißt, hier fehlt dann der Boden für den gemeinnützigen, den leistbaren Wohnraum. Also das heißt, leistbares Wohnen geht nicht, wenn Sie gleichzeitig erlauben, eine Wohnung, ein Haus als Spekulationsobjekt am Markt zuzulassen. Dazu gäbe es aber wiederum Dutzende von Möglichkeiten. Also es wird zum Beispiel diskutiert, für solche Wohnungen die Grundsteuer zu verX-fachen. Ja, und damit auch den laufenden Betrieb der Wohnung so teuer zu machen, dass selbst potente Investoren sich überlegen, ob sie diesen Wohnraum mit diesen Nebenkosten lange leer stehen lassen. Auch da gäbe es also Instrumente. Aber die Antwort ist kategorisch nein. Die beiden Dinge sind Antipoden. Entweder leistbar oder spekulieren.
Martin, siehst du das genauso?
Also nicht ganz, weil es gibt ein gutes Beispiel für Investoren, die mit Wohnbau Geld verdienen und auch allgemein akzeptiert sind, nämlich die diversen Finanzinvestoren, die in den gemeinnützigen Wohnbau in Österreich investiert sind. Dort funktioniert es ja recht gut. Da ist die Gewinnausschüttung reglementiert, streng. Die dürfen nur 3,5% Rendite pro Jahr ausschütten. Aber es sind trotzdem in den gemeinnützigen Kapitalgesellschaften etliche Banken, Versicherungen investiert. Und dort ist es, wie gesagt, allgemein akzeptiert, würde ich sagen.
Würde ich auch so sehen. Also es gibt ein Gesetz dahinter, was ganz genau regelt, wie da die Investoren zu handeln müssen beim Gemeinnützigen. Das könnte man durchaus verbinden und vorhin zu innovativen Ideen, die kann man wiederbeleben. Also es gäbe Möglichkeiten.
Okay, das heißt zusammengefasst kann man sagen, es tut sich einiges am Immobilienmarkt, es kann auch noch mehr gemacht werden. Martin, magst du uns vielleicht zum Schluss noch so ein bisschen einen Ausblick geben, was kann man denn im nächsten Jahr auf dem Immobilienmarkt erwarten?
Also der Immobilienmarkt wird dominiert sein von den fehlenden Wohnungen, weil zu wenig gebaut wird. Es gibt das Wohnbaupaket vom Beginn dieses Jahres, das jetzt erst langsam in den Bundesländern ankommt. Also die Steiermark hat jetzt, glaube ich, vor ein paar Wochen eine Offensive gestartet. In Niederösterreich ist man dran, in Oberösterreich. Aber das hat jetzt eben fast ein Jahr gedauert, bis dieses Wohnbaupaket in den Ländern ankam und auch noch nicht überall umgesetzt wurde. Die Immobilienbranche warnt davor, vor einer Wohnungsnot, vor einer Wohnungsknappheit zumindest, dass die Mieten deswegen extrem steigen werden, dass es viel zu wenig Angebot gibt. Das heißt, man müsste jetzt schnell was tun. Das ist auch ein Auftrag an die Regierungsverhandler, würde ich sagen. Aus meiner Sicht muss man da auch noch einiges machen. Und deswegen werden die nächsten Wochen auch sehr, sehr spannend werden, bis wir das nächste neue Koalitionspapier haben und das dann analysieren können.
Mit diesen Worten würde ich die Diskussion schließen und sage, dass wir als Standard natürlich dranbleiben und Sie gerne bei uns immer vorbeischauen können, wenn es um die aktuellen Entwicklungen geht. Vielen Dank.